Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Was trennt uns, was bringt uns zusammen, das wollen wir heute herausfinden. Ein offener Blick scheint die erste Voraussetzung zu sein für Verbindungen der Menschen untereinander. Mit offenem Blick, so heißt ein neues Buch des Kulturwissenschaftlers Gerhard Schweizer, der genau mit dieser Haltung seit den frühen 1960er Jahren nach Marokko, in die Türkei bis nach Afghanistan, Indien und später bis nach China gereist ist. Gerhard Schweizer ist in Wien für die Lesart am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schweizer, als Sie sich Anfang der 60er Jahre bis nach Marokko und schließlich sogar bis nach Afghanistan aufgemacht haben, wonach haben Sie da eigentlich gesucht?
Ich war eigentlich schon seit frühester Jugend bedacht, fremde Kulturen kennenzulernen. Und je fremder sie waren, umso anziehender waren sie für mich. Vor allem außereuropäische Kulturen. Sie waren farbenprächtiger, sinnenfreudiger, so wie ich das als Tourist erwartet habe. Und viele Touristen fangen ja so an. Aber es war für mich eine sehr naive Form des Reisens. Und erst als ich die soziale Realität in diesen Ländern kennengelernt habe, dachte ich etwas grundsätzlicher über die fremden Kulturen nach.
Wie haben Sie denn diese fremden Kulturen überhaupt näher kennengelernt? Also nicht nur mit dem Blick von außen.
Ja, ich bin natürlich als Einzelreisender unterwegs gewesen, war nie in einer Gruppe. Und ich habe es in Bussen und Eisenbahnen immer festgestellt, die Verkehrsmittel waren überfüllt. Oft auch mit armen Leuten und ich habe mir gedacht, wozu reisen die? Und stellte dann fest, die reisen nicht, weil sie wollen, wie ich, sondern weil sie müssen. Sie fahren der Arbeit nach, oft waren sozial entwurzelte Menschen aus Dörfern, die sind 1000 Kilometer gefahren, um auf einer Plantage ein bisschen Geld zu verdienen. Die haben nicht verstanden, warum ich unterwegs war. Das Wort Tourist war ein Fremdwort. Heute ist das anders. Die wohlhabenden Schichten dort in Ägypten, Indien, China und so weiter reisen inzwischen auch als Touristen. Aber das ist eine sehr neue Wendung.
Kehren wir nochmal zurück zu dem Jahr 1960, als Sie zum ersten Mal in Marokko waren. War denn Fortgehen, das Land zu verlassen, überhaupt ein Gedanke? Denn es gibt ja in Ihrem Buch dann auch ein großes Kapitel über die Migrationsbewegungen, die nach Europa dann eingesetzt haben.
Das war in den 60er Jahren fast noch nirgends der Fall. Die Leute waren oft noch in ihren Dörfern und erst als die Industrialisierung in den Städten eingesetzt hat, ist die Entwicklung, soziale Entwicklung auseinandergegangen. Es hat wohlhabende Ballungszentren gegeben und verarmte Dörfer. Und da hat ein Migrationsstrom in die Städte eingesetzt, in Ägypten, Indien, überall. Und als diese Städte auch nicht mehr die Arbeitskräfte alle auffangen konnten, haben die Leute gedacht, ins Ausland zu reisen. Das war aber erst in den 70er und 80er Jahre.
Sie haben, Herr Schweizer, ja den Vorteil, dass Sie über Jahrzehnte hinweg mehrfach in diese verschiedenen Länder gereist sind, nach Nordafrika, in den Iran, nach Indien. Nun hat sich ja sehr viel gewandelt in den letzten 50 Jahren. Konnten Sie beobachten, wie die Globalisierung sich ausgewirkt hat? Eigentlich müsste doch dann die Gleichheit unter unseren Ländern zugenommen haben, zumindest die äußere.
Ja, das sollte man glauben. Diese einheimischen Eliten haben sehr viel an Technik übernommen, sehr viel auch an wirtschaftlichen Gepflogenheiten, aber sie haben den Neoliberalismus übernommen und nicht etwa die Demokratie. Der Gedanke, dass man für ärmere Leute, wenn sie arbeitslos sind oder krank werden, auch sorgen muss, eine Sozialversicherung geben, eine Krankenversicherung, das fehlt dort in den fast allen Ländern. Im ersten noch in China, in Japan, in Korea, da ist Südkorea, da ist es passiert. Und deshalb haben wir da keine Armutsmigration, wie etwa in Indien, Ägypten und so weiter. Die wollen gar nicht nach Europa kommen. Und die wandern vor allem in ihre Ballungszentren. Und ich habe es erlebt, als ich das erste Mal in Kalkutta war, 1964, waren es 2 bis 3 Millionen Einwohner. Jetzt sind es 18 Millionen. Ähnlich in Kairo, in Bangladesch oder im Iran. Das sind alle Städte, die sich innerhalb von 3 bis 4 Jahrzehnten um das Zehnfache oft vergrößert haben. Und warum Europa plötzlich so ein Ziel wird? Weil die Leute begreifen, dass wir das haben, was sie eigentlich haben wollen, soziale Gerechtigkeit. Die sagen oft, eure Politiker sind unbestechlich, sie tun was für das Volk. Klingt für uns etwas idealisierend, aber wenn man es oft mit den einheimischen Regierungen vergleicht, ist etwas dran.
Herr Schweizer, Sie drehen ja dann die Perspektive auch um und betrachten diese Migrationsentwicklung in Europa. Droht der Kollaps? So lautet ja eine Kapitelüberschrift. Im Moment versuchen wir ja noch, das Attentat vom 2. November, das in Wien passiert ist, wo Sie leben, zu verstehen. Und auch da ging es ja um einen offenkundig radikalisierten jungen Mann, der Täter war. Wie sehen Sie das? Laufen unsere modernen Gesellschaften, also auch die österreichische, Gefahr, dass Trennende stärker zu akzentuieren und zu wenig auf Gemeinsamkeiten zu setzen?
Da haben wir ein Problem auch mit der Optik. Wir nehmen den Islam als radikal wahr. Es sind Randgruppen, die radikal sind. Zum Beispiel, wir nehmen als muslimische Frauen die Frauen wahr, die Kopftuch tragen. Aber nicht die lange Haare haben, kurze Röcke tragen, die halten wir oft für Italienerinnen oder Spanierinnen. Und es gibt eben auch Gruppen, die hierher kommen, die aus Dörfern kommen und so weiter und die hier nicht Fuß fassen können, weil die Kultur für sie als Schock erlebt wird. Ich habe ja das auch am Beispiel Türkei in einem Kapitel beschrieben, wie ein junger Türke, der schon in Deutschland gelebt hat, im guten Deutsch gesagt hat, die aus Anatolien, die gehören nicht zu uns. Das ist also ein kultureller Riss, der mitten durch die Türkei geht, die dort nicht schon akzeptiert werden und die dann hierher kommen. Und wenn sie hier nicht akzeptiert werden, dann können sie aggressiv werden und ins Bodenlose fallen. Und wenn es dann die sogenannten Hassprediger gibt, die die einzigen sind, die sie anerkennen, dann laufen sie zu radikalen Gruppierungen über. Und dann werden sie Fremdkörper. Aber das ist eine kleine Minderheit. Nur Minderheiten sind so aktiv, dass man auf sie aufmerksam wird. Und das war auch bei dem Attentäter in Wien. Man kann auch Frankreich nehmen, man kann Italien nehmen oder USA. Das sind alles Leute im Grunde, die nicht angenommen werden.
Ich würde gerne
noch mal. Die sind auch Attentäter im eigenen Land. Was oft vergessen wird, diese IS oder Al-Qaida bringen in der Hauptsache Muslime um und nicht Europäer.
Herr Schweizer, ich würde gerne noch mal ganz allgemein wissen, worauf Sie mit Ihrem Buch hinaus wollen.
Gerade um zu zeigen, dass die Bereitschaft wachsen muss, den Fremden zu verstehen, das Fremde. Das ist ein Appell natürlich auch an die Muslime, an die Hindus und so weiter, aber umgekehrt auch an uns Europäer. Ich meine, der Hauptsache werden Europäer mein Buch lesen, dass wir mal zuhören müssen, was die fremden Standpunkte sind. Es ist nicht so, dass wir das Fremde alles akzeptieren müssen, aber mal zuhören, um zu verstehen, aus welchen Voraussetzungen diese Menschen leben und welche Schwierigkeiten sie bei der Integration haben. Und wir sehen dann oft, dass Integration sehr gut gelingen kann, wenn man sich gegenseitig zuhört.
Vielen Dank, Gerhard Schweizer. Es ging um das neue Buch von Gerhard Schweizer Mit offenem Blick, Begegnungen mit fremden Kulturen. Erschienen ist der Band bei Klett-Cotta, 320 Seiten für 22 €.